Der Ukraine-Krieg bringt Tod, Leid, Flucht und Verzweiflung. Und wenn wir unsere harte Schale für einen Moment ablegen, dann muss uns das betroffen machen und kann uns vielleicht sogar verzweifeln lassen. Umso mehr freue ich mich auf unser nächstes Gespräch. Zu Gast ist einer der bekanntesten Vertreter der deutschsprachigen Friedensbewegung und ich werde ihm für Sie, liebe Hörer, die Fragen stellen, die uns alle bewegen. Wir versuchen da auch durchaus dicke Bretter zu bohren. Wir sprechen mit Rainer Braun, seit über 40 Jahren Teil der Friedensbewegung, auch in leitender Tätigkeit beim International Peace Bureau. Herr Braun, guten Tag.
Guten Tag.
Fangen wir mal ganz grundsätzlich an. Aus Ihrer Sicht, was passiert denn in der Ukraine gerade? Ist das ein regionaler Konflikt? Ist das ein Stellvertreterkrieg oder ist das schon ein Weltkrieg?
Ich beantworte die Frage mal rückwärts. Es ist Gott sei Dank noch kein Weltkrieg und es wird hoffentlich auch nie einer werden. Weil der Weltkrieg bedeutet ein atomar ausgetragener Krieg und der würde vielleicht nicht das Ende des Planeten, aber zumindest das Ende des menschlichen Lebens auf diesem Planeten beinhalten. Und von daher müssen wir alles, aber wirklich alles tun, dass es nicht dazu kommt und dass es nicht noch schlimmer kommt, als es schon ist. Die beiden anderen Beschreibungen würde ich überhaupt nicht alternativ sehen, sondern ergänzend. Es ist sicher auch ein regionaler Krieg. Es hat ja auch mal 2014 als regionaler Konflikt um Teile der Ukraine, ihre Unabhängigkeit, ihre Selbstständigkeit oder auch ihre demokratische Partizipation gegen autoritäres Zentralregime begonnen. Es ist dann als ein regionaler Krieg fortgesetzt worden die ganzen Jahre. Es war ja zwischen 14 und 22 nicht wirklich Frieden, sondern es wurde permanent geschossen, auch wenn ab und zu mal Waffenstillstände und Friedensvereinbarungen kamen. Und es ist sicher heute auch ein Stellvertreterkrieg. Es ist ein Stellvertreterkrieg zwischen NATO/USA und Russland um Einflusssphären, um Hegemonie, aber auch um berechtigte Sicherheitsinteressen Russlands. Denn Russland hat seine historischen und aktuellen Erfahrungen mit gegnerischen Armeen an seiner Grenze, die einfach das Sicherheitsinteresse dieses Landes berücksichtigt werden müssen. Und wenn man als Grundlage von Friedenspolitik, die Politik der gemeinsamen Sicherheit, Willy Brandt, Bahr, Kreisky, Palme nimmt, heißt das immer, dass ich auch überlegen muss, wenn ich meine Sicherheitsinteressen gewahrt bleiben muss, für da hat die Sowjetunion als Vorsitzender für Russland viel für getan, Rückzug aller sowjetischen Truppen aus dem wiedervereinigten Deutschland, die Wiedervereinigung überhaupt es ermöglicht, dann haben wir in Häkchen die NATO permanent gegen die russischen Sicherheitsinteressen vertreten. Von daher ist es auch ein Stellvertreterkrieg, der, und das will ich das Ende noch anknüpfen an den Beginn Ihrer Frage, immer noch die Dynamik hat hin zu einem Atomkrieg. Da sprechen die Drohungen dafür, da spricht aber auch immer die zunehmende Waffeneskalation mit einem Schritt nach dem nächsten an weiteren Waffenlieferungen, beinhaltet diese Gefahr einer weiteren Eskalation.
Nun haben wir ein neues Mantra in der deutschen Politik und das lautet Waffen retten Leben. Unter anderem Annalena Baerbock äußert sich ja immer wieder in die Richtung und dann würden auch viele Waffen, viele Leben retten. Die New York Times schreibt laut Berliner Zeitung auf ihren Seiten im Moment, dass die Vereinigten Staaten damit einverstanden seien, die Krim anzugreifen und dass die Ukraine in die Lage versetzt werden soll, die Krim anzugreifen. Und das sei eine Stärkung der Verhandlungsposition der Ukraine.
Es ist Eskalation pur. Die Frage ist, ob wir noch erleben müssen, dass es eine weitere Runde blutigster kriegerischer Auseinandersetzungen gibt. Die werden ja zurzeit propagandistisch von allen Seiten vorbereitet. Da wird darüber geredet, die Panzer schaffen die Offensive, die Krim zu befreien. Sie haben die New York Times zitiert, man kann ganz vieles andere zitieren. Oder vermeiden wir diese erneute kriegerische Phase, die im Endeffekt, und da ist sich ja die NATO-Generalität weitestgehend einig, dazu führt, dass es trotz minimaler Verschiebung zur einen oder anderen Seite keinen in Häkchen Sieger in diesem Kriege gibt. Und dann beginnen erst Verhandlungsoptionen, wenn noch mehr Blut und noch mehr Tod, noch mehr Zerstörung, noch mehr Leid geschehen ist. Oder schaffen wir es durch einen internationalen Druck von UN über den sogenannten Staaten des globalen Südens über alles, was an friedensliebenden Aktivitäten vorhanden ist, jetzt in den nächsten Wochen schon zu Verhandlungen zu kommen. Und genau diese blutigste Phase, möglicherweise blutigste Phase des Krieges, die wiederum die gigantische Eskalationsdynamik beinhaltet, die wir ja beide schon thematisiert haben, dieses zu vermeiden, das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Und wir fühlen uns alle, ich kann es auch ganz persönlich sagen, zutiefst betroffen von dieser Herausforderung. Sie schmerzt, sie tut weh, sie kostet viel Kräfte, aber es gibt keine Alternative dazu. Und wir werden, und ich weiß, dass es meinen lieben Freundinnen und Freunden in der Friedensbewegung genauso geht wie mir, wir werden alles, wirklich alles versuchen zu tun, bei allen Unterschieden, bei allen Differenzen, die wir in vielen Fragen haben, die Frage Verhandlung, Waffenstillstand immer und immer wieder in den Mittelpunkt zu rücken.
Dr. Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik hat gestern im Spiegel kommentiert und ich muss sagen, zunächst einmal wirkte es auf mich so, dass er nicht für eine weitere Aufrüstung der Ukraine ist. Im Verlauf des Kommentars stellte sich das dann aber anders dar. Es ging dann darum, dass es zu unterschiedlichen Situationen im Krieg unterschiedliche Bedürfnisse der Ukraine gegeben hat. Also beispielsweise zunächst einmal die direkte Abwehr der russischen Luftangriffe oder auch Drohnenverteidigung. Nun seien wir aber in einer anderen Phase des Krieges, wo die Ukraine auch in die Offensive kommen könne, beispielsweise mit Panzern. Ist es jetzt an der Zeit, die Ukraine dabei zu unterstützen, selber zu entscheiden, wie dieser Kriegsverlauf weitergeht?
Aber Russland ist ja trotzdem immer noch dabei und führt den Krieg genauso. Und ich bin zwar kein Freund der russischen Offiziere und der Generäle, erst recht nicht, aber ich glaube schon, dass auch Russland in der Lage ist, auf eine solche Strategie eine entsprechende Antwort zu finden. Eine weiterhin brutale, militärische, zerstörerische, tötende Antwort. Das russische Potenzial ist meiner Ansicht nach noch lange nicht ausgeschöpft. Und von daher glaube ich, dass ein weiteres Festhalten an der Ideologie, mit mehr Waffen kann man diesen Krieg gewinnen, von welcher Seite auch immer, überhaupt nicht hilfreich ist, eine Lösung für diesen Konflikt zu finden, sondern die Lösung kann nur sein, dass man wieder zurückkommen muss zu Diplomatie und Verhandlungen und als allererstes dahin kommen muss, dass das Töten aufhört. Und dafür gibt es für mich keine Alternative zu einem Waffenstillstand, der die Voraussetzung ist, überhaupt in die andere Richtung einer Friedenslogik weiter wirken zu können. Wir können dieses Spiel mit Waffen hin und her weiter fortsetzen, rauf und runter. Wir können als nächstes dann Kampfhubschrauber liefern. Wir können dann als nächstes Kampfflugzeuge liefern. Jetzt sind sie ja schon, die Tornados sind ja schon angesprochen worden von dem ehemaligen Botschafter. Wir können dann vielleicht sogar noch mit NATO-Truppen aus Polen, Estland und Litauen und anderen Staaten in dieses Land hineingehen, weil die ukrainischen Soldaten sind ja bald alle ganz tot. Das kann man sich ja ausrechnen, wie lange die Ukraine diesen Krieg noch führen kann, selbst wenn sie neue Waffen hat. Das ist doch alles eine wahnsinnige Schizophrenie von Denken in dieser Richtung. Und wenn die NATO-Truppen dort reingehen, dann haben wir genau das, wovor wir vor Beginn gewarnt haben, nämlich die Eskalation hin zu einem dritten Weltkrieg.
Spannende Frage. Sind die NATO-Truppen schon vor Ort, also beispielsweise über private Armeen?
Auch da bin ich genauso wie Sie auf das angewiesen, was verschiedentlich diskutiert, spekuliert und auch wahrscheinlich in bestimmten Fakten. Ich gehe fest davon aus, dass die NATO mit Offizieren, in welcher Dienstkleidung auch immer, in der Ukraine sind. Ich gehe fest davon aus, dass Zelensky seine Entscheidungshoheit vollständig an die USA abgegeben hat. Und dass die Entscheidung, wie es mit der Ukraine wirklich weitergeht, nicht in Kiew, sondern in Washington fallen, auch nicht in Brüssel, sondern endgültig in Washington, weil es geht ja im Prinzip, und da sind wir beim Stellvertreterkrieg, bei diesem Krieg wirklich um die Frage, wie geht man mit einem zukünftigen Russland in den geostrategisch globalen Auseinandersetzungen zwischen USA und China um? Und da ist natürlich die Schwächung eines der wichtigsten Partner von China, nämlich Russland, ein nicht unwichtiger Bestandteil dieser Auseinandersetzung. Wie viel man dafür bereit ist zu riskieren und zu engagieren, ist ja in den USA auch zwischen Demokraten und Republikanern ja durchaus umstritten. Das wird man auch mal sehen, was da die Veränderung der Senatszusammensetzung oder der Kongresszusammensetzung bedeutet. Also ich gehe eigentlich davon aus, dass wir zurzeit noch in einer Situation sind, wo das Window of Opportunity auch zu einer friedlichen Lösung noch nicht zu ist. Und wir müssten, glaube ich, alles tun, dieses Window zu öffnen und dazu zu kommen, dass es mindestens erste Vorgespräche in diese Richtung gibt.
Vor wenigen Tagen ist ein russischer Marschflugkörper in ein Wohnhaus eingeschlagen. Dutzende Zivilisten sind gestorben. Wie wollen Sie denn den Angehörigen beibringen, dass sie darauf nicht mit Vergeltung antworten dürfen?
Also erstmal ist ja dieser Marschflugkörper, wie er da in das Wohnhaus gekommen ist, durchaus noch umstritten. Es ist ja immerhin einer der engsten Berater von Zelensky, musste zurücktreten, weil er vielleicht die Wahrheit gesagt hat, dass er abgeschossen worden ist. Also Vorsicht.
Es gibt drei Theorien dazu. Die erste Theorie ist, es war Absicht der Russen. Die zweite Theorie ist, der Marschflugkörper ist einfach ungenau. Die dritte Theorie ist, wurde abgefangen von einer ukrainischen Abwehrrakete und ist dann ins Wohnhaus gestürzt. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass dort Menschen verstorben sind und dass die Frage an Sie bleibt. Wie wollen Sie diesen Angehörigen beibringen, dass sie für den Tod ihrer Liebsten keine Vergeltung üben dürfen?
Weil der Tod eines rechtfertigt niemals das Töten eines anderen. Und der Tod dieser Menschen rechtfertigt nicht das Töten weiterer Menschen. Ein Versöhnungsprozess, und der wird für die Ukraine eine ganz große Herausforderung. Innenpolitisch zwischen den verschiedenen Teilen der Ukraine, zwischen den Menschen der Ukraine, mit den Menschen und mit den Menschen Russlands. Wir müssen diesen Versöhnungsprozess genauso versuchen zu entwickeln, wie wir den Versöhnungsprozess zwischen Deutschland und Frankreich nach zwei Weltkriegen hinbekommen haben und wie wir glaubten, den Versöhnungsprozess zwischen Deutschland, Sowjetunion und Russland auch hinbekommen zu haben. Was bedeutet Ihr Satz für die 27 Millionen Russen, die von den deutschen Faschisten und der deutschen Armee brutal hingemordet worden sind? Wir kommen nicht daran vorbei, zu werben für einen Versöhnungsprozess, so schwierig dieser Versöhnungsprozess auch ist. Und ich will auch nochmal sagen, auch der Versöhnungsprozess mit Israel hat funktioniert, ist auf den Weg gebracht worden. Es gibt auch dazu keine Alternative, wie ein solcher Versöhnungsprozess ausgestaltet werden sollte. Wie viel Gerechtigkeit dort hineinkommt, wie viel Hilfe und Unterstützung hineinkommt, das ist ein Teil eines umfassenden Friedensprozesses, weil bei der Ukraine kann es nicht nur darum gehen, einen politisch-geostrategischen Konsens zu bekommen. Es geht auch um einen Konsens für das Innere des Landes, für das Zusammenleben des Landes. Es geht auch um einen Konsens, der aufarbeitet, was in der Ukraine geschehen ist, in und mit der Ukraine geschehen ist. Und es geht auch und nicht zuletzt darum, wieder eine neue europäische Friedensarchitektur zu entwickeln, die spätestens mit dem Angriffskrieg, aber meiner Sicht nach auch schon vorher, zerstört worden ist, mit maßgeblicher Hilfe des Westens, aber sicher nicht nur. Und auch dieses alles zusammen ist der Komplex, der gelöst werden muss durch Diplomatie und Verhandlungen.
Der Ukraine-Krieg geht nun bald 11 Monate. Am 24. Februar wird er sich jähren, denn für ein schnelles Ende gibt es keine Indizien. EU, Ukraine und Russland scheinen gewillt zu sein, eine militärische Entscheidung herbeizuführen, ebenso die Vereinigten Staaten. Über den Krieg und Frieden und die Friedensbewegung in Zeiten des Kriegs sprach ich mit Rainer Braun. Er ist seit über 40 Jahren Teil der Friedensbewegung, viele Jahre auch in leitender Funktion. Herr Braun, danke für Ihre